Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Zerwelt-Podcasts mit mir, Samuel, und dir,
Lukas. Linda, hallo Samuel.
Ja, sehr gut. Ich finde es klasse, dass wir uns immer so vorstellen. Nicht, dass das jemand vergisst irgendwann mal. Gell. Das wäre wirklich tragisch.
Für alle, die neu einschalten.
Genau. Wir sind Samuel und Lukas. Schön, dass ihr vorbeischaut, entweder zufällig oder auch ganz bewusst. Heute soll es um das Thema Druck gehen, um Druck auf der Bühne oder Druck im Musikbusiness und vielleicht auch Druck, den wir uns selber machen. Ich glaube, das kennen alle, so innere Erwartungen, die man so hat. Und in unserem Spezialfall eben auch nochmal so Druck von außen, eventuell vom Musikbusiness. Ich glaube, Lukas, wir haben da ganz unterschiedliche Geschichten schon erlebt, in der Zeit, wo wir jetzt auch hauptberuflich Musiker sind. Als allererstes würde ich dich mal fragen, ich höre das oft von Musik oder von Künstlern, dass sie sich innerlich einen ganz starken Druck machen. Also lass uns erstmal über das Innere sprechen. Mhm. Innere Erwartungen, kennst du das auch? Bist du eher Typ Perfektionist oder bist du eher Typ wird schon?
Nee, ich bin tatsächlich Typ Perfektionist auch. Und ich glaube, ich darf mit jedem Jahr lernen, das ein bisschen mehr abzulegen oder mit neuen Lebensumständen. Ich muss dazu sagen, hinter der Perfektion verstecke ich mich oft. Meine Unsicherheit zum Beispiel oder meine, das Gefühl, nicht genug zu sein, ne? Das versteckt man dann in der Perfektion, indem man es möglichst gut macht. Und es ist dann aber auch schwierig, insofern, weil es auch zur Überlastung führen kann, weil du dann tatsächlich, wenn ich zum Beispiel arbeite an einem Video oder an einer Musikproduktion da sitze und bis ins kleinste Detail da Dinge mache, wo du dir so denkst, niemand wird das checken. Das fällt niemandem auf. Niemandem. Aber ich sitze dann da und exportiere dann die Datei zum 50. Mal. Und nur damit ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe das jetzt so gut ich es irgendwie konnte, Fehler minimiert herausgebracht.
80%, habe ich mal gehört, ist so der Feind von der Perfektionismus, ne? Oder vom Perfektionismus. Aber was würde dich daran hindern, nochmal konkret zu sagen, bei 80%, das ist gut so, das passt, das geht raus. Also was genau? Du hast gesagt, du hast Angst oder du für Unsicherheiten versteckst du dahinter. Vor was genau? Also was genau macht dich unsicher?
Ja, im Grunde genommen ist es die Angst vor Ablehnung, die Angst vor der Verletzlichkeit, die dahinter steckt, dass Leute mit dem Finger drauf zeigen könnten und sagen, haha, guck mal, da warst du nicht gut genug, ha, Fehler gemacht, haha, so. Und das ist ja diese Angst der Ablehnung, dass man sich selbst klein fühlt, ne? Und deswegen legt man da so viel ins Detail rein, um eben genau diesem Fall entgehen zu können, damit das möglichst nicht eintritt. So, das ist ja Perfektion. Perfektion ist ja per Definition etwas, du machst etwas mit dem Blick für andere. Also der kritische Blick richtet sich auf andere. Das ist die Perfektion. Und dieses es ist genug ist ein inneres Gefühl, dass du sagst, diese 80%, ich habe alles gegeben, was ich jetzt so kann, das reicht. Und das ist ein innerer Prozess. Du machst es nicht für die Kritik der anderen oder wegen der Kritik der anderen.
Ja, vielleicht könnte man auch sagen, das, wovor man vielleicht als Künstler auch Angst hat, ist so mittelmäßig zu sein oder so, also keine Beachtung zu finden, nochmal so ein anderes Argument. Ist nicht Perfektionismus wichtig auch, um rauszustechen, um gesehen zu werden, um sich als Künstler auch durchzusetzen? Könnte man ja auch andersrum sagen, dass es auch wichtig ist und dazugehört und dass Künstler, Musiker, die nicht perfektionistisch sind, weniger gehört werden?
Also ich habe ja mal einen Song geschrieben, da ist 80% sogar.
Ja.
Da geht es genau darum, reicht es nicht auch 80%? So. Es ist gar nicht so einfach, das so zu leben. Ich glaube, es würde unterm Strich auch reichen, wenn man in vielen Dingen auch nur 80% gibt. Aber so richtig herausgefunden habe ich das auch noch nicht, weil ich dann manchmal doch dann zu viel gebe. Und dann denke ich mir, warum ich so durch bin am Ende des Tages oder so oder am Ende der Woche.
Ja, das würde ich, ja auch sagen, dass ich, wenn ich jetzt Musik komponiere oder Musik schreibe, dass ich da auch zu viel gebe manchmal. Mhm. Aber das für mich irgendwie auch notwendig ist. So dieses Gefühl, ich habe jetzt alles hingeschmissen oder ich habe alles gegeben, was ich geben konnte so. Und keine Ahnung, was jetzt damit passiert. Vielleicht auch mit der Angst dahinter, ne? Angst, wenn es irgendwie nicht erfolgreich ist oder wenn es nicht klappt. So, an mir kann es nicht gelegen haben. Ich habe alles gegeben. So, ne? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, genau, Menschen, die versuchen, in allen Bereichen ihres Lebens perfektionistisch zu sein, die werden wahrscheinlich einsam oder die werden zwanghaft, traurig, weil Wir sind als Menschen nicht perfekt. Ne? Es ist ja
nicht perfekt.
Es passiert ja automatisch. Das Menschsein ist ja automatisch, dass uns Fehler passieren. Ne? Mhm. Vielleicht ist es auch Angst, dass wir nicht so richtig umgehen können mit Fehlern. Und mit 80% ist ja doch ein kleiner Teil, der noch nicht 100% richtig ist.
Ja, vielleicht, das liegt wahrscheinlich ziemlich zusammen, dieses Perfektsein und Perfektionismus durchführen.
Ja.
Weil eben genau das ist es ja. Der Mensch ist nicht perfekt. Und das ist ja im Grunde genommen ein Schmerz, ein innerer Schmerz, der da stattfindet. Es kommt auch immer darauf an, wie du das erlebt hast in der Vergangenheit. Wenn dir Leute das auf Butterbrot schmieren, du bist nicht perfekt, du bist nicht genug. Der Slogan, du bist nicht genug. Dann kommt der Glaubenssatz in dir hoch, ich bin nicht genug. Und du wirst alles versuchen, alles, um diesen Glaubenssatz dem entgegenzuwirken, dieser Verletzung. Und diesen, das ist ja auch mit Scham verbunden. Ich bin nicht genug. Ah, usch, oh weia. Und du wirst alles tun, um diesen Glaubenssatz so klein wie möglich zu halten. Und das machst du durch Perfektion. Das ist das Perfide an der Perfektion. Im Grunde genommen würde ich sagen, räume mit dem Glaubenssatz auf, ich bin nicht genug.
Ja.
Und erkenne deinen Wert, dass du genug bist, unabhängig von deinen Leistungen. Ich glaube, dann tritt auch die Perfektion ein bisschen in den Hintergrund.
Ich habe mal einen Song geschrieben, der hieß Gut genug.
Du bist gut genug. Ich habe den immer im Kopf, wenn ich an Samuel und Musik denke, immer gut genug im Kopf.
Aber kennst du die Geschichte dahinter?
Nein, erzähl.
Die erzähle ich immer live bei Konzerten, aber ich glaube, ich habe sie noch nie so bei Interviews erzählt.
Ja, hau
oder
raus.
So im Podcast. Wir waren vor einigen Jahren mal in der Nähe von Köln in der Schule und da kam, und das war eine Hauptschule, ne? Und da kam ein Abschlussklässler quasi auf mich zu und sagte, Samuel, ich verstehe es nicht, warum du eigentlich zu uns in diese Schule da kommst. Wir sind es doch überhaupt nicht wert, dass du zu uns kommst. Dachte ich so, okay, dem musst du jetzt nachgehen irgendwie. Und hab dann gefragt, wie meinst du das? Nee, also du bist hier, warst im Fernsehen und hast verifiziertes Instagram-Profil. Wie wichtig das für manche Leute ist, fand ich mega krass.
Ja, ist tatsächlich so, ja.
Und dann habe ich gedacht, okay, krass, wenn ein Schüler so ein Selbstbild von sich hat, dann muss ich das dem Lehrer sagen. Hab das dem Lehrer gesagt und das war das eigentlich Krasse, weil der Lehrer sagte dann so, ja, wir sind ja eh nur die Resterampe von NRW. Hat er gesagt. Und dann habe ich gedacht, also das hat mir echt wehgetan in dem Moment. Und dann habe ich gedacht, nee, ich möchte nicht mehr in Schulen unterwegs sein. Und ich bin immer mal wieder in Schulen unterwegs und spiele Konzerte und halte Schulstunden und so. Ohne diesen Song oder ohne diese Aussage, du bist gut genug. Weil ich fest daran glaube, dass jeder Mensch gut genug ist. Einfach, weil es ihn gibt so.
Genau.
Und wir machen das so oft abhängig von Perfektion, von Leistung, von Aussehen, was auch immer. Ne? Du machst das immer an irgendwas fest. Bin ich gut genug? So.
Genau.
Können wir eigentlich zusammenfassen. So, unser Punkt so zum Thema Perfektion. Check mal deinen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Check mal deine Unsicherheiten so und frag mal nach, an was hängst du deine Identität?
Stichwort Wahrheit, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, die Folge, da geht es auch so ein bisschen um Identität. Ich möchte noch kurz einen Satz sagen, kurzer Exkurs zu dem, zu deiner Geschichte.
Ja.
Weil ich glaube nämlich, dass gerade in Deutschland, also ich kann jetzt nur für Deutschland sprechen, dass gerade in den Schulen, ich will jetzt hier kein Lehrerbashing machen, bitte nicht falsch verstehen, aber ich würde sagen, dass der Glaubenssatz, ich bin nicht genug und Schule, ganz, 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 ganz eng miteinander zusammenhängt.
Mhm.
Natürlich auch die familiäre Situation, aber vor allen Dingen Schule, weil da verbringt man eine Menge Zeit als junger Mensch. Und ich hab auch Lehrer gehabt, die mich rund gemacht haben. Mhm. Wegen, keine Ahnung, eine 5 in Mathe oder in Erdkunde. Oder dass ich nach vorne geheult wurde und musste irgendwie an der Tafel zeigen, an der Landkarte zeigen, wo irgendwelche Länder sind. Und ich bin in Geografie eine absolute Niete. Ich interessiere mich auch null für Geografie. Weiß ich noch ganz genau. Erdkunde. Erdkundeunterricht. Ach, ich weiß noch, wie er heißt. Ich sag's nicht. Wirklich ein alter Mann holte mich da vorne hin. Vor die Tafel, ich so geknickt, so nach unten geguckt, ich habe mich so geschämt, weil ich es nicht wusste. Und er hat mich immer wieder nach vorne hingeholt. War ich da 5., 6. Klasse. Mhm. Die ganze Klasse immer nur am Kichern, am Lachen und du schämst dich in Grund und Boden.
Ja.
Und dann holst du dir die 5 in der nächsten HÜ, Hausaufgabenüberprüfung oder so. Schule hat so ein krasses Gewicht von Selbstwert bei jungen Leuten. 100%.
Ja. Und ich habe die auch erlebt. Könnt ihr ja mal sagen, wenn ihr zuhört, ob ihr die Lehrer auch erlebt habt. Genau, auch so Lehrer erlebt. Es waren tatsächlich bei mir auch oft ältere Lehrer. Ich würde es jetzt nicht sagen, dass es nur ältere sind. Die Tendenz ist vielleicht schon so, weil man lernt ja in einem Studium, wenn man Lehrer wird, ja auch ein bisschen Pädagogik.
Ja.
Man hofft es.
Ja, ja.
Und ich glaube schon, dass da in der Generation ich weiß nicht, ob du sagen willst, wie alt der ungefähr war, aber halt
der
so.
Der war alt, der war kurz vor der Rente, ja. Also wahrscheinlich hat er selber noch, weiß ich nicht, ob der noch einen Krieg erlebt, ich weiß es nicht, aber zumindest, dass Leute auch verprügelt wurden im Unterricht früher. Das war ja auch normal, dass Lehrer da auch handgreiflich wurden, ne? Auch in der Grundschule habe ich auch einen Lehrer gehabt, der hat uns da echt die Ohren lang gezogen. Der hat echt Leute angepackt, der hat die da durch das Klassenzimmer gezogen. Und du bist dann so in der vierten Klasse ein kleiner Bub und kriegst Angst. Du kriegst Angst vor den Leuten.
Ja. Ich hatte auch einen Lehrer, der hat mir echt an den Ohren gezogen. Der hat meine Ohren einmal gedreht. Und da habe ich, das war aber 11. Klasse. Ja?
Mhm.
Und ich finde es so krass. So, das ist ja jetzt nicht ewig her. So 15 Jahre vielleicht.
Mhm.
So lange schon? 12 Jahre ist es her so. Aber es ist nicht lange her. Und dass man da nichts gesagt hat, ne? Und das ist so krasser Machtmissbrauch. Und ich finde, so viele Lehrer missbrauchen das halt. Und wenn du so Gewalt, das ist ja Gewalt, also körperliche Gewalt, wenn du Schlüssel schmeißt, wenn du körperlich deine Schüler anfasst, ey, dann hast du halt irgendwie deinen Job verfehlt. So. Oder dann weißt du halt nicht, um was es geht, weil du arbeitest ja immer mit Angst.
Richtig. Also ich habe eine Zeitweise viel Angst erlebt als Junge so in der Schule. Ich ging nie gerne in die Schule, Grundschule und 5., 6. Klasse war für mich Horror. 7. auch noch und dann wurde es besser. Und da bin ich auch froh, dass es vielleicht heute ein bisschen anders ist, aber deswegen wundert mich das nicht, nur jetzt um das Thema abzuschließen. Deshalb wundert es mich nicht, dass dein Lehrer noch sowas gesagt, der Lehrer von dem Typen, von dem Schüler gesagt hat, so von wegen, wir sind hier die Resterampe. Dann weißt du ja schon, was da für ein Bild von den Schülern in dem Kopf des Lehrers existiert. Und dann muss man sich nicht fragen, warum jemand das Gefühl hat von, ja, ich bin hier die Resterampe. Ist doch klar.
Ich verstehe das auch nicht. Ich bin ja Religionspädagogik quasi studiert und ich wollte ja auch in die Schule. Also da ist ja auch ein Menschenbild, was so im Eimer ist von Menschen, von Lehrern. So, ich bin doch für den Menschen. Und wenn er was nicht hinkriegt, naja, dann ist es auch meine Verantwortung ein Stück. Und natürlich gibt es, also ich habe es selber auch erlebt, ne, es gibt Schüler, wo du denkst, den Prozess stören die so krass. So, aber das hat ja meistens auch Gründe. Das liegt ja nicht an dem Kind, sondern es liegt halt an dem Umfeld, wie auch immer. Ne?
Und ach du, das ganze System ist gestört. Schule. Ich bin wirklich, also wenn es um Schule geht, bin ich wütend. Wirklich. Und das ist ein System, das gehört sowas von reformiert, also sowas von, aber keiner packt es an. Das werden wir wahrscheinlich alle überleben, das System. Lehrer sind für mich auch eigentlich eher sowas wie Coaches heute, müssten sie eigentlich sein, weil Rechnen, Schreiben, Lesen kannst du ja fast von KI beibringen, also jetzt mal drastisch ausgedrückt. Kannst du alles googeln. Ich weiß nichts mehr von dem, was ich da gelernt habe. Bringt mir nichts.
Ja, und ich finde, Lehrer sollten Interesse wecken für verschiedene Themen. Sagen, okay, ich habe das Thema Mathe, so, ey, da gibt's geile Sachen. Ich finde es geil.
Genau.
Ich liebe irgendwas, Vektorzeug berechnen. Oder Deutsch, so, ich liebe es, Gedicht, wie auch immer. Aber das tun die irgendwie nicht. Die haben nicht so eine Liebe zu ihrem Fach. Oder sie können es nicht so weitergeben.
Und vor allem, Kinder müssen gefördert werden, da wo sie richtig gut sind. Also wenn jemand Bock auf Mathe hat, dann mach Mathe, ey, Vollgas, all in, Mathe. Aber wenn du keinen Bock hast auf Mathe, dann lass es doch sein. Lass es doch Leute machen, die es können. So, egal. Man braucht ein Grundverständnis von Mathe, ist völlig klar. So, aber wir verhaspeln uns hier in der Schule.
Ja.
Ich werde dann immer richtig emotional über der Schule, ja. Okay.
Voll, aber ich finde, es ist gar nicht so weit weg, weil wir wollten nicht über Druck sprechen.
Ja, das stimmt.
Und
stimmt.
In Schule ist dieses Leistungssystem und dieses Leistungsgesellschaft voll am Start. Und dann später läuft es ja oft weiter. So, lassen wir mal Thema Schule, Klammer zu. Und wir erleben das auch im Musikbusiness. Ne? Dass, ich habe es erlebt bei Major-Labels zum Beispiel, ne? Oder bei Managern, mit denen du redest oder so. Die haben einen hohen Anspruch an dich als Künstler. Und ich hatte auch schon einige Telefonate, einige Gespräche, wo mir sehr deutlich gezeigt wurde, du musst noch mehr Gas geben, so, das ist zu wenig, so, du musst mehr Gas geben. Mhm. Und das finde ich sehr interessant, weil das oft Leute sind, die nicht so im kreativen Prozess drin sind, sondern eher in einem wirtschaftlichen Prozess drin sind.
Ja.
Und da ist die Frage, wie geht man als Künstler, Künstlerin damit um, dass solche Ansprüche an dich gestellt werden? Es gibt diesen eigenen Druck, da haben wir vorhin gerade schon drüber gesprochen, und das ist das quasi zweite Thema auch, wo ich hin wollte heute, so, es gibt diesen Druck auch von außen, es gibt auch Konkurrenzdruck.
Ja.
Auch im christlichen Bereich, finde ich, merkt man, also muss man mal ganz ehrlich jeder zu sich selber sein, guckt man halt auch nach links und rechts und merkt so, der macht jetzt das und das und der hat jetzt den Gig oder so. Also ne, es findet ja schon ein Vergleichen und Druck statt und so. Du bist jetzt nicht so viel im Live-Bereich unterwegs, aber trotzdem kennst du das ja auch in dem, was du tust, dass da Ansprüche von außen geltend gemacht werden oder von einem Manager oder von einem Label. Wie ist das für dich?
Ja, also auch noch kurz, um die Schule dann endgültig abzuschließen. Das war kein war jetzt nicht per se Lehrer-Bashing. Also wenn jetzt Lehrer hier sind, ja, ne, fühlt euch jetzt nicht von uns angegriffen. Aber ihr wisst, welches emotionales Feuer das Ganze beinhaltet, das Thema. Und da kommt ja auch genau der Druck auch her von viele Glaubenssätze, die aus der Zeit sind und so weiter und so fort.
Das müsst du nochmal extra aufrollen in der Folge.
Ja. Vor allen Dingen auch, es geht ja auch immer ganz oft so, in der Schule fängt es ja schon an, dass du irgendwie nur für dich selbst kämpfst. Am Ende, egal ob du eine Teamarbeit machst oder nicht, am Ende kriegst du dein Zeugnis mit der 1 oder eben mit der 4 oder 5 ausgehändigt. Du bist da selber für verantwortlich, was du für Noten dann kriegst, so ungefähr. Und dann ist es wieder ein Ellbogending. Mhm. Hauptsache, ich krieg die 1. Ne? So. Und genauso ist es halt auch irgendwie, und so ist unser System aufgebaut. Hauptsache, ich krieg die 1. Hauptsache, ich habe am Ende den Sieg, den Pokal und ich komme weit. Das ist schädlich. Die Schule ist das erste Grundgerüst, wo das ersichtlich wird, wo es uns beigebracht wird, dass es hier um Einzelkämpferschaft geht.
Naja. Genau, es ist ein individualistisches Thema. Ne? Es geht halt letztendlich, wir kommen in viele Themen noch, aber ich habe dann noch eine spannende These, genau zu diesem Punkt, auch so zum Thema Musikszene später. Aber nochmal zu meiner Frage, ja, genau. Ne? Wie gehst du mit Druck um von außen?
Ja, wie gehe ich mit Druck um von außen? Meistens, indem ich melancholisch werde. Und nicht so richtig, also es gibt ja Leute, die blühen auf in der Drucksituation. Ich mache eher zu. Ich verkrieche mich dann eher so in mein Inneres, möchte mir lieber so manchmal die Decke über den Kopf ziehen und erst wieder aufstehen, wenn irgendwie die Sonne wieder scheint, so ungefähr. Wenn sich der Druck verflüchtigt hat. Weil Druck ist halt auch immer Stress. Und Stress ist immer die spannende Frage, wie stressresistent bist du gerade, in welcher Lebenssituation bist du gerade, kannst du das gut verarbeiten oder nicht? Ich würde sagen, es ist immer lebenssituationsabhängig, ja. Wie sehr ich mit Druck auch gut umgehen kann oder nicht gut umgehen kann. Aber tendenziell mache ich eher erstmal, mach mal langsam, mein Freund. Keinen Druck aufbauen, weil sonst mache ich zu und dann funktioniert ja gar nichts mehr. Und ich frage mich auch immer, ob das immer muss. Also warum, du hast es vorhin auch gesagt, ne? Die Leute, die Druck aufbauen, die sind oft immer am wirtschaftlichen Hebel. Ja, weil die Geld verdienen wollen. Die sehen nur das Geld. Ja, das ist blöd. Das ist richtig schädlich. Und ich würde auch mit solchen Leuten nicht wirklich lange zusammenarbeiten wollen, die nur aufs Geld gucken. Klar, du musst Geld haben, ja. Aber vielleicht reicht es, wenn du im Monat mal 2.000 Euro einnimmst und nicht 20.000. Vielleicht reichen die 2.000 auch. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und da würde ich vielleicht eher 80% fahren, anstatt zu sagen, wozu brauche ich jetzt hier, wozu muss es noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr sein. Aber wie ist das denn bei dir mit dem Druck?
Naja, sag ich dir gleich. Ich glaube, man muss als Künstler wirklich aufpassen, sich da so eine Liebe und so eine Ruhe und so eine druckfreie Kreativzone zu bewahren. Ne? Entweder durch Menschen um einen herum, die das abfedern, oder wenn die Möglichkeit nicht ist, man selbst. Ne? Sagt, okay, du hast gerade gesagt, du machst zu, du blockst ab, du sagst, ich lasse es nicht an mich ran. Piano,
ja. Mach doch, ich lasse es schon an mich ran, insofern es blockiert mich. Also
okay,
es blockiert
okay.
mich in meinem, ist, in meinem kreativen Prozess. Das funktioniert nicht. Dann mache ich zu im Sinne von, da fließt nichts mehr durch mir durch. So, dann kann da nichts in mir groß arbeiten. Gerade als kreativer Mensch und derjenige, der Produkte erschafft, ob es Musik ist oder Videos oder whatever.
Also ist deine Lösung Abstand nehmen von dieser Person oder Abstand nehmen von dem Druck?
Ja, schon. Also eine Lösung zu finden, um eben, dass ich nicht mehr in dieser Drucksituation bin.
Ja, zu deiner Frage, ich glaube, ich bin so ein Challenge-Typ. Und ich hatte mal so ein Gespräch mit einem sehr, sehr, würde ich sagen, schon bekannten Manager, der mir innerhalb einer Stunde erklärt hat, warum er nicht mit mir zusammenarbeiten will.
Ach.
Wir hatten quasi so ein Telefonat quasi organisiert und so. Und dann hat er alles so ein bisschen gecheckt so. Und ich merke, dass ich da innerlich nicht nachgebe, sondern eher gegenhalte. Und auf Deutsch gesagt dann so denke, okay, jetzt zeige ich es dir erst richtig, du Typ, du. So, dass das mich motiviert extrem. Also man checkt dann natürlich ab so, was ist gerechtfertigt, was ist seine Perspektive einfach, ne? Was ist vielleicht auch was ich noch nicht so gesehen habe. Und das tut manchmal ein bisschen weh, so blinde Flecke, wo man denkt, eigentlich dachte ich, ich wäre da gut aufgestellt, aber Nee, es sieht ja gar nicht so. Und dann auch so zu gucken, okay, auf welchem Level ist der unterwegs? Ist es überhaupt realistisch, was ich hier angefragt habe? Ich versuchte schon sehr sachlich zu sehen, manche Dinge auch dann zuzulassen und zu sagen, ja, okay, ja, hat er voll recht. Aber mich motiviert es eigentlich, wenn jemand, also wenn jemand Quatsch erzählt, ne, und wirklich so persönlich angreift, dann mache ich zu, so ist mir egal. Mhm. Genau, mich motiviert es dann eher, weil ich schon so, ich glaube, das ist auch eine Identitätsfrage. Ich glaube, ich bin jetzt schon über die Jahre relativ sicher, dass ich glaube, okay, wenn ich was musikalisch mache, vor allem wenn ich singe, dann hat es schon Hand und Fuß. Mhm. Und dann kann man da verschiedene Punkte kritisieren, Marketing und öffentliche Wirksamkeit und was auch immer. Aber so das Grundding, so das lasse ich mir eigentlich nicht nehmen. Mhm. Da würde ich sagen, bin ich relativ sicher. Also gerade wenn es das Thema Singen oder Songs produzieren angeht oder Songwriting oder so, würde ich sagen, ja, gibt es auf jeden Fall da und dort Dinge, die man anders machen kann, die man noch besser machen kann, aber das lasse ich mir jetzt nicht grundlegend komplett zunichte reden. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Ja. Würdest du sagen, dass der Druck dich dann auch in gewisser Weise formt, weil du sagst, jetzt zeige ich es euch erst recht? Also, dass er schon eine Auswirkung hat.
Ja, ich glaube, deswegen war ich auch ein guter Castingshow-Kandidat, weil je höher der Druck wurde, umso, also, wenn ich jetzt zurückschaue in die letzten und auch in die Tour dann, also die letzten Live-Folgen und die Tour, würde ich schon sagen, da war ich schon richtig am Start.
Das glaube ich.
Ne? Und innerlich sah das dann oft nicht so aufgeräumt aus. Ja. wenn ich zurückdenke, aber äußerlich dachte ich so, okay, krass. Ich würde schon sagen, dass ich da dann aufblühe, aber dann nörde ich mich dann rein. Dann werde ich perfektionistisch. Okay. Das ist auch gefährlich dann. Okay. Wenn so viel Druck wird von außen, dann gehe ich in den Tunnel. So, dann mache ich auch nur noch das. Ich weiß noch, die letzten zwei The Voice-Wochen habe ich eigentlich nur noch gegessen, geschlafen und gesungen. Ich habe nichts anderes gemacht. Komplett. Ich habe auch so soziale Kontakte auch hab einschlafen lassen quasi.
Ja, du warst im Tunnel, voll im Fokus.
Nur dafür da.
Das ist ja auch nicht schlimm, wenn das mal zwischenzeitlich so ist. Ja. So, ne? Ich glaube, Druck ist, bei mir ist es halt so, ich lasse mich halt nicht verformen. Ich habe damit ein großes Problem. Also dann gehe ich lieber auf Abstand so, weil bevor ich das Gefühl habe, der Druck formt mich, das geht nicht. Ich lasse mich nicht verformen. So. Das ist so ein, weiß ich nicht, ein Glaubenssatz in mir, ein Prinzip vielleicht auch eine Tugend, dass ich nicht jemand sein will, der ich nicht bin. So. Also ich passe mich dem dann auch nicht an. Beziehungsweise schon kurzfristig, aber dann verlasse ich die Situation, weil ich merke, okay, lieber gehe ich aus der Situation raus, als dass ich nicht sein kann, wer ich bin oder wie ich bin.
Ja, das verstehe ich. Ich glaube, ich gehe eher in die Offensive. Und wenn ich merke, oh, hier ist was, da passe ich nicht so, das passt nicht so hundertprozentig gerade rein, dann kommuniziere ich das auch und gehe eher in die Offensive und versuche das halt mitzuformen. Also ich bin auch nicht der Typ, der dann jetzt sagen würde, ja, okay, Schlager, dann singe ich jetzt auch Schlager. So, ne? Das würde ich jetzt auch nicht machen.
Ja.
Und versuche dann eher so aktiv zu sagen, nee, kriegen wir einen Kompromiss hin?
Ja.
Gucken wir mal.
Das ist aber auch eigentlich gesund. Daran, das ist auch etwas, das möchte ich auch lernen. Das lerne ich auch so ein bisschen, ne? Dass ich denke, okay, ich muss auch Kompromisse schließen und kritikfähig sein. Das ist auch so alles so, hängt ja alles mit zusammen. Aber wir sprechen ja jetzt hier von Druck. So, und es ist ein Unterschied, ob jemand Druck macht oder Druck auf dich ausübt. Und Druck ist echt ein Machtfaktor, der echt unangenehm ist.
Ja.
Und jetzt stell dir mal vor, Leute sind in vertraglichen Verhältnissen mit Leuten, die echt dann jetzt anfangen, Druck auszuüben. Du hast das unterschrieben, jetzt musst du auch das und das machen. Da wundere ich mich nicht, warum viele Künstlerinnen oder Künstler dann auch plötzlich zu Drogen oder sowas greifen, um so einen Zustand auszuhalten. Und ich habe mal mit einer Künstlerin gesprochen, die hat auch gesagt, Lukas, ich kann mittlerweile verstehen, warum Leute zum Alkohol greifen, bevor sie auf die Bühne gehen.
Krass.
Ja, aber ich kann das nachvollziehen. Also, weil es ist etwas, ein Suchtmittel oder oder Alkohol zum Beispiel, das beruhigt dich ja erstmal im ersten Moment. Es hat ja eine Auswirkung auf Angst, auf Druck, auf Stress. Problem ist halt, wenn du es immer brauchst, weil du sonst nicht funktionierst oder so.
Ich sag das manchmal in meinem Coaching so, Augen auf bei, wenn du Verträge unterschreiben musst oder wenn du Menschen quasi längerfristig irgendwie arbeitest.
Ja, voll.
Was unterschreibst du da? Und ich erlebe das auch manchmal bei Veranstaltern andersrum, dass die nicht richtig Verträge lesen. Und dass das manchmal dann zu blöden Situationen kommt. Und Verträge sind an sich ja, finde ich, schon wichtig und gut, ne? Weil zwei Seiten sagen, okay, unser Wort ist uns so wichtig, wir geben das mal in den Vertrag. So, cool.
Ja.
Wir stehen dann auch dazu. Aber es ist schon wichtig, auch zu wissen, was im Zweifel des Falles halt für einen Preis dann auch bezahlt. Und manchmal ist er dann auch zu naiv. Gerade wenn es jetzt ums Thema Musikbusiness geht, dann wird irgendwas versprochen, dann wird irgendwie werden Künstlerinnen und Künstler gelockt mit Versprechungen so.
Klar.
Und dann wird halt krasser Druck ausgeübt. Im Vertrag steht doch das und das. Hier, du musst jetzt das und das machen. Ja, das ist. Und mein Lösungsansatz war, glaube ich, immer auch zu gucken, wie behalte ich ganz viel auch einfach bei mir. Ist ja auch dein Lösungsansatz. Ne? Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, dass wir viele Dinge auch selbst machen. Dass wir sagen, wir arbeiten eher mit Partnern zusammen, mit Dienstleistern, wo man sagt, okay, wir sind ja auf einer Augenhöhe. Mhm. Ne? Das ist jetzt nicht, ich bin abhängig von dir, oh du Label. Ne? Sondern versucht wirklich mit Leuten auf Augenhöhe zu arbeiten. Dass man sagt, okay, da stimmt, es gibt auch Verträge und das muss man auch zu was stehen, aber dann kommen nicht solche Machtstrukturen. Also ich bin auch nicht der Typ, der dann auch, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast oder so, aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der dann Macht auf andere ausübt. So dienstleistungstechnisch sagt, du hast mir jetzt gesagt, du machst das Video und hier, das funktioniert alles nicht so. Bin ich ja auch nicht. Ich will lieber mit Leuten, also ich habe eine Vision, da will ich hin und wer da Bock drauf hat, der kann gerne mitkommen, ne? So an meiner Seite für eine Zeit lang sozusagen, aber wenn da jemand keinen Bock drauf hat oder halt nur Geld will, dann merkt man das ja relativ schnell, auch vorher schon und sagt lieber, nee, dann such dir lieber ein anderes Projekt so irgendwie.
Ja. Deswegen ist schön, dass wir den Podcast jetzt zusammen machen, zum Beispiel, ja. Ach, sehr schön, weil wir haben hier auch Aufgabenteilung. Das ist ja auch eigentlich, und irgendwie haben wir uns da ja auch ganz gut eingegroovt bislang, würde ich sagen. Oder Freunde, wie gefällt euch unser Podcast? Gebt doch mal einen Daumen hoch, wenn ihr irgendwo seid. Oder mal Abonniert-Button irgendwo, Spotify, YouTube. Ihr könnt es ja auch hier sehen. Wir haben ja hier auch einen Videopodcast, ne, auf YouTube, Freunde.
Ja. Und das hilft, also ein Team zu sein, hilft ja auch immer, um quasi nochmal was zu dem Thema zu sagen. So, wenn Druck von außen kommt, ich sage mal was ganz Konkretes. Zum Beispiel, wenn jemand, ein Vertragspartner, ein Veranstalter zum Beispiel, nicht einverstanden war mit einer Sache, so, dann ist es voll blöd, wenn du da allein dastehst. Natürlich gibt es einen Vertragsverantwortlichen, ich in dem Falle. So. Mhm. Das heißt, ich bin letztendlich verantwortlich und muss dann auch die negativen Konsequenzen ziehen, wenn etwas nicht klappt. Aber wenn du ein Team hast, ne, und was dem du vertraust, dann kannst du mit diesem Druck anders umgehen, weil du kannst diesen Druck einfach anders, du kannst ihn einfach besprechen und sagen, okay, wir haben jetzt die Situation, das ist blöd, was denkt ihr denn alle irgendwie dazu? Habe ich schon öfters erlebt, dass wenn sowas von außen kam, ich erst so dachte, ach du Scheiße, was machen wir denn jetzt? Und dann habe ich mit 2, 3 Leuten im Team drüber gesprochen und die haben andere Perspektiven und ich merke so, ah, ja geil, habe ich gar nicht dran gedacht. Und das ist, finde ich, sehr, sehr wertvoll mit Drucksituationen sozusagen. Ja. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, 3, 4, 5 Leute, die einfach das Mandat haben, die du wirklich in alles reinnimmst. So.
Jetzt, wo du es aber erzählst, Samuel, wo ich richtig gut drin bin, ist, wenn der Druck jetzt gerade aufploppt, also aus irgendeinem Grund, dann bin ich extrem gut da drin, die Leaderrolle zu übernehmen und Lösungen zu finden. Ich gebe dir, also aber wenn der Druck so sich so langsam aufbaut, dann bin ich der, der verflüchtigt. Aber wenn jetzt irgendwas passiert, dann bin ich richtig gut da drin. Ich gebe dir ein Beispiel. Meine Ausbildung als Versicherungskaufmann in Frankfurt. Da waren wir im Unternehmen über 200 Leute, glaube ich. Und die Azubis waren verantwortlich für den Betriebsausflug jedes Jahr. Den haben wir organisiert. Und jetzt pass auf, wir haben alles organisiert. Wir waren zu viert verantwortlich. Wir waren zu dritt verantwortlich.
Ach, Ich war ein Azubi.
Okay. Genau. Es war der andere, der war Student, der war jetzt nicht so verantwortlich. Deswegen 3 Azubis waren wir in dem Haus, die verantwortlich waren dafür.
Ja.
Und am Tag des Betriebsausfluges waren alle meine beiden Kollegen krank. Die haben morgens angerufen und haben gesagt, ja, wir sind nicht da. Scheiße. Wir haben Busse gebucht, alles, es ging richtig rund. Ja, 3 Einheiten gebildet, wo die eine Trupp geht dahin, einer dahin. Und jeder war halt für einen Trupp zuständig und so, ne? Und morgens kommt dann meine Ausbildungsleiterin zu mir und sagt, Herr Linder, die beiden sind krank. Und ich stand dann da und dachte so, geil, jetzt ziehe ich das hier richtig durch. Vor versammelter Mannschaft ziehe ich diesen Betriebsausflug durch. Und es hat geklappt. Es hat echt geklappt. Und danach, da habe ich mir natürlich auch einen kleinen Orden verdient, muss man schon sagen, vom Vorstand. Der haben das natürlich gewürdigt und gesehen. Die haben gesagt, okay, der Lukas, das ist schon nicht schlecht.
Ja. Stark, aber das ist auch, finde ich, eine Fähigkeit, wenn du ins kalte Wasser geschmissen wirst, dann zu sagen, ich nenne das manchmal so eine, und ich zeig's euch alle, ich hab auch einen Begriff dafür, habe ich glaube ich vergessen, so, keine Ahnung, so, ich zeig's euch jetzt alle, so, in der Situation, Aber ich weiß, was du meinst, wenn du einen Termin hast oder wenn du eine Sache hast und du weißt, oh, die ist noch lange hin. Ich glaube, die Angst vor etwas ist immer,
das ist der Punkt,
immer schlimmer als die Angst.
Das ist der Punkt.
In der Situation, ne?
Ja,
das geht, das, dann, das geht dann schon.
Das, wenn ich gewusst hätte, 2 Monate vorher, ich muss das alleine wuppen, never. Ne? Aber in der Situation, alles klar, let's go.
Ja, ja. Das ist spannend. Und wie kriegt man das hin, sozusagen nicht zu viel Angst vor etwas zu haben?
Da müssen wir eine extra Folge machen drüber, über Angst. Haben wir ja schon Bühnenangst. Wir haben schon eine Folge über Bühnenangst gemacht.
Ja, voll.
Ja, stimmt, haben wir schon gemacht, ja, auch.
Das ist gar nicht so easy. Das geht immer, also Bühnenangst ist das eine, genauso ist so ein Topic. Aber generell immer wieder Dinge, ich erlebe das ja auch. Du hast Termine, du hast Dinge, die du tun musst. Und manchmal sind Dinge routiniert, da läuft es. Aber es gibt Termine, wo du weißt, du kennst es ja auch sicherlich. Mhm. Der irgendwann kommt der und da baut sich sowas auf, ne?
Ja.
Ja. Ich glaube, ein Ding ist wirklich auch gute Vorbereitung und Situationen durchdenken und sich die Frage stellen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? So. Und wie kann ich der Sache vorbeugen? Also Dinge klarer werden lassen. Ich glaube, Angst ist wirklich stark, wenn sie ungewiss ist. Und sobald du versuchst, Dinge wirklich klar anzugehen, dich klar vorzubereiten, nimmst du der Angst die Angst. da wird es ein bisschen weniger, glaube ich.
Aber auch das wiederum, das kann ja wiederum, dann schließt sich der Kreis zum Anfang, das kann halt auch wieder zum Perfektionismus führen. Also auch Angst kann dazu führen, dass du denkst, du hast dich noch nicht genug vorbereitet. Und dann machst du noch mehr und noch mehr und noch mehr.
Ja.
Ich gebe dir ein Beispiel, ich habe jetzt am Freitag einen kleinen kurzen Gig beim CVJM hier um die Ecke. Habe ich gesagt, komm zu einem Sommerfest, haben sie mich gefragt. Ich spiele 20 Minuten, 5 Songs so ungefähr. Und da habe ich jetzt auch gesagt, okay, ich werde mich da jetzt nicht groß vorbereiten. Ich kriege auch keine Kohle dafür, mal ganz, jetzt schenke ich den, ne? Das ist Freundschaftsdienst. So, und dann denke ich mir, okay, das ist jetzt auch ein Experiment für mich. Ich stelle mich ja jetzt einfach auf die Bühne, nur mit der Gitarre, also auch nicht mit Playback. Also ich schütze mich nicht hinter Playback-Panzern, so, sondern ich stelle mich da einfach nur meine Gitarre hin und singe auch Abtempo-Songs mit der Gitarre. Da bin ich mal gespannt, wie es wird, keine Ahnung. Aber auch da, ich könnte jetzt aufgehen in Perfektionismus, 50 Mal die Sachen durchspielen und ich werde jetzt einfach mal das Experiment wagen. Ich werde die Sachen einmal hier zu Hause durchspielen, dann stelle ich mich da hin und dann gucken wir mal, was passiert.
Ich glaube, es ist eine Übung. Beides ist mega gut. Ich glaube, genau dieses sich reinschmeißen und zu sagen, so, ich mache jetzt mal irgendwas. Aber ich erlebe auch das andere für mich als eine große Freiheit, zu sagen, ich... Playback-Panzer. Ich bereite meine Playback-Session, meine Ableton-Session perfekt vor. Ja. Das gibt mir dann auch Sicherheit in der Situation, dann auch Vollgas zu geben.
Das haben wir in Burbach gemacht, beides, als wir das Konzert zusammengespielt haben.
Genau, beides ist sinnvoll.
Genau. Ja, genau. Da würde ich mich auch vorbereiten, weil dann ist es auch so die Frage, ne, kriegst du für etwas Geld? Und Geld ist auch ein Druckmittel. Also würde ich schon sagen. Also sobald Geld im Spiel ist, merke ich Druck. Irgendwie ja, weil du hast ein anderes Commitment. Du hast eine andere Verabredung so. Du kriegst dafür ja Geld. So, dann musst du auch liefern, Lukas. Kannst du nicht einen halben Hampelmann machen so.
Ja, auch andersrum, ne? Dass viele Menschen, auch Arbeitgeber zum Beispiel, wenn es ein schlechter Arbeitgeber ist, mit dem Geld, was ihr dir bezahlt als Angestellter oder als der du die Dienstleistung machst, damit Druck aufbaut und sagt, ey, du kriegst ja dafür richtig viel Geld, so, jetzt aber los. So, ne? Das ist nicht so ein gutes Druckmittel. Ich glaube, ich habe wirklich ein anderes Bild von, wie Prozesse gut laufen. Ich glaube wirklich, es braucht Menschen, die, also generell jetzt, ne, es braucht Menschen, die Visionen haben und die vorangehen und die dann suchen und sagen, ey, hast du Bock, bei mir einzusteigen? So verstehe ich eigentlich Unternehmen, Firma. So, ne? Wenn du Bock hast, dort mitzuwirken, wo ich hin will, dann let's go. Und nicht dieses, hier ist Geld und du machst es, was ich dir sage, ohne dass du eine Motivation hast. Ich glaube, es läuft aber oft so. Es läuft oft so, dass Menschen sagen, ja, hier ist viel Geld, so, gut, dann ob du jetzt Bock drauf hast oder nicht, ist mir eigentlich egal. Hauptsache du machst halt das, was ich dir sage. So, nee. So stelle ich mir zumindest nicht irgendwie cooles Unternehmen oder Vorankommen oder Projekte erreichen vor.
Ja, da braucht man auch selber Vision. Vision für das eigene Leben. Ist auch eine schöne Folge, über Vision mal was zu machen. So. Wer weiß das schon ganz genau immer und wie kommt man vielleicht auch dahin, mal eine Vision zu entwickeln für das eigene Leben oder eine Mission vielleicht. Ja. Ich habe vor ein paar Tagen, gestern erst, habe ich einen Satz aufgeschrieben mit der Hand. Schon schreibst du mal wieder mit der Hand, mit dem Kuli. Ja. Habe ich mit der Hand aufgeschrieben, meine Mission ist Doppelpunkt.
Stark.
Und das habe ich dann gedacht, oh ja, das fühlt sich gut an.
Und ich glaube, so als Schlusssatz, mein Schlussgedanke zumindest, du kannst auch noch was sagen, wenn du willst, aber wenn du das weißt, was deine Mission ist oder was deine Vision ist oder was, Träume, ich finde manchmal, ich habe auch in ein, zwei Songs den Begriff Träume, aber ich finde, Träume sind oft zu unkonkret. Visionen sind dann oft so mit klaren Schritten. Ich sehe etwas, ein klares Bild, mich, da, wo auch immer. Wenn du das hast, ich glaube, dann bist du nicht so druckanfällig. Also nicht Druck, den du dir selbst machst, das passiert immer, glaube ich, aber von außen.
Ja, du hast einen Fokus gesetzt.
Genau, dann kann Geld nicht so ein Riesendruck sein, auch Macht, den andere Leute auf dich haben, nicht so ein Riesendruck. Ich glaube, das könnte ein sehr wichtiges Ding sein. Wenn du klar weißt, wo du hin willst, bist du nicht so druckanfällig von außen. Könnte sein.
Also, liebe Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei dieser Folge hier. Und lasst einen Daumen da, eine kleine Bewertung, würden wir uns freuen. Schreibt uns, wenn ihr irgendwas wissen wollt, auch mal vielleicht einen Themenvorschlag, den wir hier mal mit reinnehmen sollen. Wir sind da total offen für, freuen uns sehr. Danke Samuel für den Input. Lukas. Samuel ist übrigens der die Folgen immer vorbereitet. Also insofern danke dafür. Ich freue mich auf nächste Woche. Gute Woche dir und bis dann.
Dir auch. Mach's gut. Ciao.
Ciao.
Leben zwei Welten, keiner wirklich kann.
Wenn du bis hierhin gehört hast, danken wir dir sehr für dein Interesse an unserem Podcast. Bitte abonniere ihn für weitere Folgen und gib uns auch gerne eine Bewertung. Wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, dann hilft uns das natürlich sehr. Vielen Dank dafür und bis zur nächsten Folge.